also die Zeitschrift Sputnik, war eine Zusammenfassung der sowjetischen Presse fürs Ausland. Also so Hochglanzpapier, kleines Dings. Und gibt es wohl auch noch unter anderem Namen. Also fürs Ausland, sowohl fürs befreundete Ausland, sozialistische als auch anderweitig, sollte das sozusagen Werbung für die Sowjetunion sein, so Propaganda-Ding. Und da sind eben Artikel aus der sowjetischen Presse zusammengefasst worden, die eben das Leben in der Sowjetunion in allen Aspekten zeigen sollten. Dieses Ding war eigentlich bis Gorbatschow in der DDR nicht sonderlich beliebt oder so. Das war zwar in hoher Auflage, aber war die Parteizeitung Der Neue Weg ja auch und trotzdem hat sie keiner gelesen. Interessant wurde diese Zeitschrift erst mit Gorbatschow, weil sie dann angefangen haben, wirklich kritisch zu sein. Und, also was heißt wirklich kritisch für damalige Verhältnisse, ne? Und und dann gab es im Oktober die Oktoberausgabe von 1988. Da waren dann Artikel drin, die der Obrigkeit in der DDR aufgestoßen sind. Und da hat dann Honecker persönlich wohl sein Veto eingelegt und hat dort wohl auch gezeigt, dass er mit der Freundschaft zur Sowjetunion auch da seine Grenzen hat, nämlich bei der Perestroika. Und da wurde dann der Sputnik verboten. Also der wurde einfach nicht mehr ausgeliefert.
Jetzt war aber doch, oder zumindest ist es so in meiner Geschichtsauffassung so gewesen, dass die DDR natürlich das, was außer SU kam, so der große Bruder gewissermaßen, schon angenommen und durchgeführt hat. Oder gewissermaßen, also, dass so ein bisschen so die Weisungen durchaus aus dem Kreml kamen, die dann hier in der DDR durch die Volkskammer dann durchaus geflissentlich befolgt wurde. Markiert das so ein expliziten Bruch in dieser politischen Folgsamkeit, nenne ich es mal ganz einfach, oder war das eine Zäsur, die da entstanden ist? Wie hat sich das ausgedrückt?
Naja, die Führung der DDR, also Kurt Hager, Honecker und so, die kommen ja alle aus der Pro-Stalin-Ecke der KPD und sind ja praktisch durch den Einmarsch der sowjetischen Truppen nach Deutschland, sind die ja mit nach Deutschland gekommen, Gruppe Ulbricht, und waren ja dann immer praktisch die Dackel von Moskau. Und Honecker selbst ist ja durch Brezhnev aufs Schild gehoben worden. Und bis Brezhnev war natürlich auch alles Eierpopeia und die Sowjetunion war das Ein und Alles und da gab es überhaupt nichts dran zu tippen. Zum Beispiel solche Sachen wie die Diskussion um Katyn, diese Ermordung der polnischen Offiziere. Ja, das war in der DDR zum Beispiel ein totales Tabuthema und das wurde einfach geleugnet, dass das von der Sowjetunion ausging. Und mit Gorbatschow kam auf einmal jemand an die Macht, der seine Vorgänger kritisiert hat. Und das wurde im Sputnik dann unter anderem durch einen Artikel gezeigt. Also da wurde Brezhnev kritisiert und vor allen Dingen wurde Stalin kritisiert. Und zwar im Zusammenhang mit dem Hitler-Stalin-Pakt. Und das hat die DDR ja auch immer geleugnet. Jedenfalls in der offiziellen Geschichtsschreibung in den Schulbüchern kam das schlicht und einfach nicht vor. Das war dann bürgerliche Propaganda. Und im Sputnik war auf einmal im Oktober 88 ein Artikel zum Hitler-Stalin-Pakt. Ich selber fand den nun nicht so überzeugend und so klasse, aber das Thema wurde eben angesprochen. Und dort hat Honecker dann eben eine Möglichkeit gesehen, nach außen auch zu zeigen, dass er sich von dieser Gorbatschow-Linie abgrenzt. Insofern war es ein richtiger Bruch. Also es war also sensationell, dass die DDR-Führung eine offizielle sowjetische Zeitschrift auf den Index setzt. Also das ist schon ein Ding, ja.
Und es gab ja bestimmt auch in der DDR eben dann eine Leserschaft, also die wahrscheinlich darauf gewartet haben, dass der neue Sputnik kommt und neue Infos aus der SU quasi rezipiert wurden. Und nun gab es diese Einflussnahme und Honecker oder die Volkskammer, ich weiß nicht genau wer, hat es verboten oder hat gesagt, ja, es wird hier nicht vertrieben. Wie hat das denn dann ausgesehen? Gab es da nicht Leute, die gesagt haben, ja, wo ist denn jetzt hier die neue Zeitschrift? Gab es da nicht irgendwie Nachfragen danach oder wie hat das funktioniert?
Naja, ist eher so, also nach meiner Wahrnehmung muss ich jetzt sagen, denn es ist ja auch, hat ja jeder anders mitbekommen, dieser Sputnik war eigentlich uninteressant. Also das haben weiß nicht, wer das alles gelesen hat, also 180.000 Exemplare gab es in Deutsch und davon sind 50.000 in die BRD gegangen und wurden über die DKP verteilt und der Rest, also 130.000 waren in der DDR. Davon sind 60.000, da habe ich also extra nochmal nachgeguckt, 60.000 Exemplare waren im freien Verkauf. Ich weiß gar nicht, wer die gekauft hat. Die lagen immer rum in der Universitätsbuchhandlung und staubten da ein. Also, aber auf einmal kam raus, dass die neue Ausgabe nicht da ist. Und es wurde mitgeteilt über den Presserat des Ministerrats der DDR, dass diese Zeitschrift nicht ausgeliefert wird. Und da ging das erstmal los. Auf einmal redete alles vom Sputnik. Vorher war das irgendwo so ein langweiliges Russending, was da rumlag. Und auf einmal war das in aller Munde. Und alle Welt tat so, als wenn der Sputnik jetzt so das Wichtigste wäre, was man je gelesen hat. Ne? Und alle diskutierten über diese Artikel, die aber niemand kannte. Wirklich niemand. Dieser Sputnik ist einfach nicht ausgeliefert worden. Und es gab nur, also ich habe im Freundeskreis jemanden, dessen Vater war damals Chefredakteur von der Tribüne, das war die Gewerkschaftszeitung in der DDR, und der hat ein Exemplar bekommen. Also wird auf dieser Ebene Partei, Gewerkschaft und so, werden dort schon die Exemplare verteilt worden sein. Aber es ist eben nichts ausgeliefert worden. Und da gab es dann die Debatte, warum? Und die Partei hat dann versucht, über ihre Organisationsstrukturen den Leuten zu erklären, dass das alles doof ist in dem Sputnik. Aber die Parteisekretäre, die es erklären sollten, kannten den Artikel ja auch nicht. Den kannte einfach niemand. Ich glaube, in Leipzig war nur der Bezirkssekretär der Partei und vielleicht noch seine Stellvertreter. Und niemand ansonsten kannte das. Kein Professor, kein nichts, niemand. Und alles redete darüber und keiner kannte den Text. Wie will man denn über einen Text debattieren, wenn man ihn nicht kennt? Also es war so ein Phantom. Das machte die Sache spannend. Das machte die Sache auf einmal spannend. Da haben Leute über den Sputnik geredet, die den vorher, also weil er auch zum Hintern abwischen zu glatt war. Also den konnte man eigentlich zu nichts benutzen. Auf einmal war er wichtig, ganz plötzlich.
Eine ganz kuriose Umkehrung der marktwirtschaftlichen Logik, das Angebot bestimmt die Nachfrage. In dem Fall hat das nicht vorhandene Angebot auf einmal die Nachfrage scheinbar ein wenig bestimmt. Gab es denn, um jetzt wieder dieses Thema und auch um den Vergleich zum Samizdat zu ziehen, gab es denn dann Mittel und Wege, diese Zeitschrift doch weiter zu verbreiten und interessierten Leuten, die nun eigentlich wissen wollten, was steht denn da nur drin, was jetzt so verboten ist, zugänglich zu machen?
Naja, durch einen glücklichen Zufall ist mir das gelungen. Und zwar, also ich habe in Leipzig an der Universität, an allen Fraktionen, Sektionen und sonst was, wurde das ja heiß debattiert. Die Philosophen haben, glaube ich, sogar ein Pamphlet ans ZK geschickt und baten um Aufklärung, was das mit dem Text auf sich hat. Und ich habe das zu Hause meinem Vater erzählt, als ich dann nach Berlin so übers Wochenende mal. Und dann habe ich meinem Vater erzählt, was in Leipzig los ist. Und mein Vater war damals Major bei der Hauptabteilung 19. Die Hauptabteilung 19 des Ministeriums für Staatssicherheit war zuständig unter anderem für Post- und Fernmeldewesen. Und da hat mein Vater mir erzählt dann, dass er diese Sputniks im Keller der Postbahnhof am Ostbahnhof war der zentrale Umschlagplatz, da wurden die angeliefert aus der Sowjetunion, diese Sputniks, und wurden dort zwischengelagert und von dort aus über den zentralen Posthaltungsvertrieb in der DDR verteilt. Und an dieser Stelle war mein Vater dann eingesetzt vom MFS, der wurde beauftragt, dafür zu sorgen, dass dort die Sputniks nicht ausgeliefert werden. Und stand da vor diesen Riesenpaletten und erzählte mir das, dass er diese Riesenpaletten gesehen hat und das weiß. Und daraufhin habe ich natürlich was geordert für meinen Professor und für mich und ich glaube, der liebe Dr. Volker Kühlow in Leipzig hat auch noch ein Exemplar bekommen. Also das hat mein Vater mir dann gleich besorgt. Das ging also problemlos und damit bin ich dann nach Leipzig gereist und habe das dort, wo ich als Student da angebunden war, Marx-Engels-Forschung, bei Professor Neuhaus, da habe ich das dann auf den Tisch gelegt. Da war ich natürlich der Star mit dem Ding. Wa? Die ganze DDR hat drüber geredet und wir hatten es dort auf einmal auf dem Tisch. Und da wurde beschlossen in der Runde Neuhaus, Kühlow und ich, wir werden das Ding mal kopieren und unter die Leute bringen. Und im Unterschied zur Kirche von unten waren wir die Marxisten von oben sozusagen und der Volker Kühlow hatte einen Schlüssel für das Universitätsgebäude, das Franz-Mehring-Institut. das Franz-Mehring-Institut an der Karl-Marx-Universität war zuständig für die Fortbildung der Marxismus-Leninismus-Lehrer in der DDR von allen hohen Fachschulen. Die sind dort immer zur Weiterbildung angetreten und haben die neue Linie der Partei vorgegeben bekommen. Die war zwar manchmal etwas sprunghaft und unlogisch, aber dort wurde das vermittelt. Und die, dort in der Abteilung da beim Franz-Mehring-Institut, die hatten die modernste Kopiertechnik, die ich gesehen habe zu DDR-Zeiten. Also einen sehr schönen Xerox-Kopierer. Und der war richtig, also für damalige Zeit richtig topmodern. Und da sind wir dann eines Nachts rein mit einem Dr. Kühlow, der hat Schlüssel organisiert. Und dann sind wir dort nachts in die Räume vom Franz-Mehring-Institut und haben den Artikel Stalin und der Krieg, den haben wir kopiert. Ich weiß nicht mehr, wie viele Exemplare, 100 Stück vielleicht oder so, vielleicht waren es auch mehr, ich weiß es nicht mehr. Und haben das dann in den folgenden Tagen in der Moritz-Bastei im Studentenclub dann ausgelegt, so auf die Treppen und auf die Tische und so überall, mal ein bisschen verteilt. Und das war dann natürlich sofort, war das rum, das ist sofort überall, dann war es in der Welt.
Und gab es da
irgendjemand noch weiter kopiert haben.
Gab es da darauf irgendwie von offizieller Seite her Reaktionen? Beziehungsweise hat die Welle sogar sich so weit getragen, wie es wieder zurück zu deinem Vater, der dir letztendlich das erste Exemplar hat zukommen lassen?
Nein. Jeder soll ja nur das wissen, was er für seine Arbeit braucht, und niemand braucht für seine Arbeit, dass ich das verteilt habe. Nee, das ist nicht rausgekommen, wer das war. Also ich habe bloß von einem, ich habe die Woche später von einem Freund, dessen Mutter arbeitete in Leipzig bei der Bezirksleitung der SED als Sekretärin. Und die berichtete dann zu Hause ihrem Sohn, der mir das dann erzählte, in der Bezirksleitung der SED war ja immer montags die reguläre Sitzung der Bezirksleitung. Und da hat der erste Sekretär der Bezirksleitung wohl einen Wutanfall gekriegt und wie der Klassenfeind dazu kommt, diesen Artikel hier unter den Leuten zu verbreiten. Also das war Thema bei der SED-Bezirksleitung. Die wussten aber auch nicht, wo es herkommt.
Okay.
Das war die einzige Reaktion, die ich mitbekommen habe von offizieller Seite. Und die war ja auch inoffiziell.